Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, es geht heute um die grenzenlose Zuwendung Gottes. Zunächst mal zu seinem Volk, zu seinem ersten Volk Israel. Wir sehen es in einer Zeit der Depression, einer Zeit der Niedergeschlagenheit, als eigentlich alles aus zu sein schien. Und den wunderbaren Text haben wir gerade gelesen, gehört. Ich habe 3 Punkte mitgebracht, wie sich Gottes Zuwendung, grenzenlose Zuwendung zeigt. Zeigt sich in 3 Schritten in diesem Text. Erstens, er erwählt. Zweitens, er bewahrt. Und drittens, er sammelt. Er erwählt. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist Gottes unverbrüchliche Zusage an Israel, dass Gott als sein Volk des Eigentums erwählt hat. Und obwohl es zerstreut ist, obwohl es viel in der damaligen Zeit von seiner Identität eingebüßt hat, bleibt es dabei, Gott hat es erschaffen und erlöst. Der Erwählung geht die Schöpfung voraus. Und so ist das, gilt das in allem, eigentlich allen Menschen so. Wir haben es alle von Anfang an mit Gott zu tun. Ob wir das jetzt wissen oder nicht, ob uns das bewusst ist oder nicht, aber es ist das, was uns das Grundverständnis der Bibel zeigt. Wir haben es mit unserem Schöpfer zu tun. Als Geschöpfe sind wir immer von ihm abhängig, sind wir auf ihn bezogen, ob wir es wissen wollen oder nicht. Aber was für uns herrlich ist, die wir an Christus glauben, ist, dass, wie der Text sagt, sozusagen alles, was uns im Text gesagt wird, wir werden hineingetauft in diese Worte. Die Erwählung hat sich ausgeweitet auf alle Völker, nicht nur die Juden, sondern jetzt auch die Heiden, zu denen übrigens wir auch gehören. Wir vergessen es manchmal als Christen. Es ist unglaublich. Wer den Namen des Herrn anruft, heute, egal auf dieser Welt, wird errettet werden. Das ist der Zuspruch, den uns das Evangelium gibt. Und deswegen gilt es ganz persönlich für dich heute. Fürchte dich nicht, Franz. Fürchte dich nicht, Lars. Fürchte dich nicht, Lisa. Fürchte dich nicht, Sarah, Stefan und jeder Name hier. Erwählt sein, getauft sein bedeutet aber nicht, dass unser Weg immer eben ist. Dass unser Weg oder unser Leben immer glatt läuft. Immer oft Erfolg auf unserer Seite ist, kein Widersacher uns begegnen wird. Fortwährend wir Glück in der Familie und mit Freunden erleben, immerzu. Wir sind sozusagen in Christi Sterben hineingetauft. In sein Sterben hineingetauft und verstehen, dass wir in dieser Weltzeit immer Anfechtungen ausgesetzt sind. Als Christen. Wir sind angefochten mit unserem Leben. Und wir leben sozusagen in Christus für Gott. Unsere Zukunft hat schon begonnen. Als Menschen, die vor Gott, für Gott leben, erfüllen wir unsere Bestimmung, Menschen Gottes zu sein. Du bist ein Mensch Gottes, wenn du glaubst. Ich bin ein Mensch Gottes. Und so bekommt unser Alltag einen ganz neuen Zuschnitt. Ein ganz neues Verständnis, ein ganz neues Gehalt. Indem wir nämlich zum Eigentum Gottes werden, werden wir für Gott zum Du. Er spricht uns an als seine Partner, als seine geliebten Partner. Die Menschheit ist für Gott kein Ameisenhaufen. Ja? Was ist ein Ameisenhaufen? Wenn wir einen Ameisenhaufen sehen, dann geben wir den Ameisen nicht Namen normalerweise. Ja, sie sind für uns anonym. Aber für Gott ist kein Mensch auf dieser Welt anonym. Gott wählt und gibt einen Wert. Vers 4. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, spricht der Herr. Gottes Wahl verleiht dem Unwerten seine unendliche Würde. Jeder von uns ist einmalig, weil unendlich geliebt. Und die Liebe wendet sich ja immer ihrem Gegenüber zu. Immer. Mit besonderem Interesse und sagt, deine Eigenart ist mir wichtig. Du bist mir wichtig. Renate, du bist mir wichtig. Das ist meine Frau, liebe ich. Ja, das ist so bei der Liebe. Liebe entdeckt nicht nur, was am Geliebten liebenswert ist, sondern die Liebe, das Auswählen der Liebe gibt dem anderen einen besonderen Wert. Wir sträuben uns dagegen und sagen, Ja, aber das kann doch bei Gott nicht so sein. Wieso erwählt Gott? Die einen erwählt er und die anderen erwählt er nicht. Oder wie ist das? Es geht hier nicht um eine Anmaßung. Es ist oft falsch verstanden. Nee, ich kann nicht sagen, dass ich erwählt bin. Doch. Nur die Anmaßung passt nicht. Ja, das war auch bei dem Volk Israel so. Amos 9,7, da sagt Gott zu ihnen, seid ihr Israeliten mir nicht gleich wie die Kuschiter, also die Afrikaner sozusagen, spricht der Herr, habe ich nicht Israel aus Ägypten geführt und die Philister aufs Kaftor und die Aramäer aus Kir. Also, ihr müsst euch nicht erheben, ja, alle, ihr seid nicht besser. Aber gleichzeitig gilt Amos 3,2, aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich dich allein erkannt. Wow. Erkennen heißt im Biblischen Intimität. Tiefe, vertraut, ich habe dich erkannt und du bist mir besonders wichtig. Das ist eine Spannung. Vielleicht sollen wir uns wundern, vielleicht protestieren, aber es würde uns verborgen bleiben, was Liebe ist. Liebe wendet sich dem Geliebten immer besonders zu und zwar ungeschuldet. Und jetzt passiert, was nur bei Gott möglich ist, weil nur Gott grenzenlos ist. Er will sich allen Menschen zuwenden, weil jeder Mensch im Zentrum seiner Aufmerksamkeit steht. Er will sie alle, indem er jeden besonders will. Du bist mein. Das ist Gott. Er will sie alle, indem er jeden besonders will. Beim klassischen Exodus führte Gottes Wahl zur Befreiung und Erlösung. Und auch jetzt hier im Text soll es zur Befreiung kommen aus der babylonischen und persischen Leibeigenschaft. Und dann ist von Lösegeld die Rede und so weiter. Und wir wissen natürlich, was das eigentliche Lösegeld ist, mit dem Gott freigekauft hat. Wir sollen nicht aus Ägypten freigekauft werden, Babylonien, sondern aus der Sklaverei der Sünde. Aus der Gefangenschaft der Macht der Finsternis, wie Paulus in Kolosser 1,13 schreibt. Und das Lösegeld dafür ist der Kyrios selbst. Kyrios heißt Herr. Er ist der Herr. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für die vielen zu geben. Für alle Menschen. In seinem Tod werden wir eingetaucht in der Taufe, damit wir an seinem Leben teilhaben. Und hier wird ein Herrschaftswechsel vollzogen. Und es ist so wichtig, wenn du Christ bist. Das musst du verstehen. Es geht auf der einen Seite um eine Liebeserklärung. Du bist unendlich geliebt und wertgeachtet. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, Gott hat eine machtvolle Behauptung eines Anspruchs über deinem Leben, weil du nicht frei bist. Kein Mensch ist frei auf dieser Erde. Wir sind alle gebunden, ob wir das sehen oder nicht. Und deswegen erst die Befreiung, die Gott vollzieht, macht uns frei, lässt uns frei werden. Du gehörst nicht mehr der Macht des Bösen, die dich gefangen halten will. Wenn du getauft bist, das sollst du glauben. Ich gehöre meinem Gott. Er hat mich erwählt und er hat mich frei gemacht von den Ketten. Ich, dein Gott, habe meine Hand auf dich gelegt. Du bist mein Eigentum. Wow. Das sind wir, sein Eigentum. Zweitens, Gott zeigt seine grenzenlose Zuwendung, indem er uns erwählt. Zweitens, indem er uns bewahrt. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. So viele Menschen denken bei der Erwählung, auch bei der Taufe, an einen solchen Schutz, der quasi ein Zaubermittel ist oder wie ein Zaubermittel wirkt. Ein ungefährdetes, glückliches, unversehrtes, glattlaufendes Leben auf der Erde. Dass dieser Glaube in dieser Weise immer wieder zu Enttäuschungen führt, ist klar. Nochmal, der Glaube und die Taufe ziehen uns ins Sterben Jesu hinein. Und das bedeutet keine Lebensversicherung für den natürlichen Menschen. Sorry. Wir müssen tiefer sehen, was die Zusagen Gottes bedeuten. Es gehört sozusagen zu unserem Menschenleben dazu, dass wir durchs Feuer gehen müssen. Manchmal. Dass uns, oder durchs Wasser. Manchmal steht uns das Wasser bis zum Hals. Wir kennen diesen Ausspruch. Manchmal müssen wir Feuerproben durchstehen. Wir wünschen uns natürlich nicht die Gefahr, wir wünschen uns gar nichts Böses. Und wir suchen es auch nicht. Wichtig ist aber zu wissen, es kann dazu kommen, nochmal, weil wir in einer angefochtenen Welt leben. Wir sind ständig bedrängt, wir sind ständig bedroht, als Christen genauso. Vielleicht noch mehr, weil es einen Widersacher gibt, der uns mundtot machen möchte, der uns gottmadig machen möchte, der sagt, gib deinen Glauben auf und stirb, ja. Mal Leid kommt über Hiob, sagt seine Frau, das ist zu ihm, gib er auf und stirb. Das ist die Anfechtung in diesem Leben. Und deswegen schreibt Jakobus auch, selig der Mann, die Frau, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Selig sind wir, also wir müssen damit rechnen und wir sollen Resilienz zeigen, wir sollen Widerstandskraft zeigen. Uns ist nicht versprochen, dass wir ohne Leiden durchs Leben kommen, aber dass wir im Leiden bewahrt bleiben. Und deswegen sollen wir auch darauf bedacht sein, zu bestehen und durchzuhalten. Nun, dass uns kein Leid widerfahren soll, ist ein Glaubenssatz. Und den müssen wir festhalten als Christen. Psalm 91 ist ein Schutzpsalm. Ein Glaubenspsalm. Du wirst deinen Engeln befehlen, hast deinen Engeln befohlen, dass sie mich behüten auf all meinen Wegen, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Das ist ein begehrter Taufvers. Kein Zaubermittel, aber ein Glaubenssatz. Jawohl, das ist Gott möglich. Und jederzeit. In der Bibel, die Bibel ist voll davon. Die Männer um Daniel, wo sind die gelandet? Im Feuer. Sie mussten in den Feuerofen. Im Feuerofen wurden sie bewahrt. Daniel musste zu den Löwen. Wurde nicht vor den Löwen bewahrt. Bei den Löwen haben die Engel den Löwen das Maul zugehalten. Paulus musste ins Gefängnis, seine Füße in den Block. Und er pries mit Silas Gott und es kam ein Erdbeben. Im Leiden bewahrt und auch gerettet. Nun, dass uns kein Leid widerfahren soll, ist aber keine Zustandsbeschreibung des natürlichen Christenlebens. Oder eine Blankozusage des göttlichen Weltregiments und der individuellen göttlichen Bewahrung in allen Lebenslagen. Was haben wir uns unter Wasser und Feuer vorzustellen? Alles, was uns Angst macht im Leben, alles, was uns querkommt, alles, was uns mürbe macht, was unser Wohl hindert, was unser Leben bedroht, alles. Und natürlich hilft es nicht, die Angst wegzuleugnen. Die ist da. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Die ist da. Aber was machen wir mit der Angst? Oder wie überwinden wir die Angst? Erstens, indem wir die innerseelischen Ursachen aufdecken. Warum habe ich jetzt Angst? Und indem wir es zu Jesus bringen und indem wir mit ihm überwinden lernen. Und zweitens, indem wir das, was von außen kommt, beseitigen. Oder indem es beseitigt wird. Klingt gut. Aber was ist, wenn uns Wasser und Feuer dennoch bedrohen, wie Menschen zu allen Zeiten, die auch dem Schicksal des Sterbenmüssens gegenübertreten? Was dann? Was dann, wenn es einfach nicht weggeht? In welcher Lage auch immer, es gibt für den, der sich in der Hand Gottes weiß, der auch die Toten auferweckt, keine hoffnungslose Situation. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Wisst ihr, ich hasse Krebs. Ich hasse Krankheiten. Es ist nichts, was man liebt. Es ist furchtbar. Ganz ehrlich, Krebs bedroht Menschen ständig. Unser Glaube ist eine Glaubensaussage, Jesus hat die Krankheit besiegt. Er hat sie auf sich genommen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist eine Glaubensaussage. Und trotzdem sterben Menschen. Gestern ist Thomas Pfeiffer gestorben. Viele kennen ihn. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seit Anfang 2022. Ich würde sagen, ich bin dagegen. Er ist zu früh gestorben. Wir hätten ihn noch gebraucht hier in Augsburg. Ein gesegneter Leiter, ein Apostel, ein Mensch Gottes, der geglaubt hat. Und trotzdem weiß ich, er ist bewahrt im Sterben. Sein eigenes Bekenntnis. Er hat gesagt, Tommy, ich habe Frieden. Tommy, ich bin was immer. Wie Paulus. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, aber um euretwillen bleibe ich noch. Bah! Ich hätte gewollt, dass er noch bleibt. Er ist gestorben. Aber ist beim Herrn jetzt, ist alles gut. Damit müssen wir umgehen als Christen. Aber wir wissen, selbst wenn wir sterben, egal was uns niederrafft, wir sind nie allein. Niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Er ist dieser Bruder im Sterben bewahrt und so viele auch andere. Und es ist eine große Zuversicht, die wir haben. Ich will bei dir sein. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und wie schön ist, wenn ein Mensch sich nicht fürchtet vor dem Sterben. Wenn er sagt, was Besseres kann mir ja eigentlich nicht passieren. Und es ist schön für ihn. Und wir werden auch weiter durchkommen. Besteht in jeder Mensch. Aber es ist eine Anfechtung. Weil wir glauben auch, dass Gott alle Dinge möglich sind. Ich habe ein cooles Zitat gefunden, das dazu passt. Was bedeutet mir Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Was bedeutet mir Schiffbruch, wenn Gott doch der Ozean ist? Gott ist da. Wir haben unser Leben, weil Gott Ja dazu sagt. In der Taufe ist uns das verbürgt und geschenkt worden. Und genau genommen sind wir schon da. An dem Punkt, wo uns nichts mehr passieren kann. Es kann uns im Grunde nichts mehr passieren. Denn auch der Tod kann uns nichts anhaben. Er ist besiegt. Und am Ende kommt die Auferstehung. Auch das Feuer des Endgerichts hat Jesus durchlitten. Wir brauchen nicht mal mehr Angst haben, dass Gott uns richten wird, weil Jesus das Gericht auf sich genommen hat. Was für glückliche Menschen können wir sein? Und zuletzt zeigt Gott seine grenzenlose Zuwendung, indem er uns sammelt. Drittens, er sammelt. In wunderbarer Weise geht hier die Vorhersage in Vers 5 in Erfüllung, dass Gott von allen Enden der Welt zusammenruft, sein Volk zusammenruft. Das gilt für das Volk damals in der Zeit des Exils. Das gilt heute für Israel, für die Juden. Seit 1948 sammelt Gott sein Volk in Israel. Und das gilt auch für das geistliche Volk Gottes. Wir werden als Christen hineingetauft in eine Gemeinschaft, in Gottes Volk hinein. Und eingegliedert. Nach Apostelgeschichte 2,41 heißt es, wir werden zur Gemeinde hinzugetan. Wenn du Christ wirst, wirst du hinzugetan zur Gemeinde Gottes. Es gibt also kein Christsein in Isolierung. Ja? Du bist Bruder unter Brüdern und Schwestern. Du bist Schwester unter Schwestern und Brüdern. Allein ich und mein Gott, ja, ist kein christliches Leben. Natürlich bin ich mit meinem Gott allein, gerne allein. Aber er sagt, ich habe hier noch andere Kinder. Mit denen sollst du dich abgeben. Mit denen zusammen sollst du mein Volk sein. Deswegen sagt Jesus auch, nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Gott sammelt uns in die Familie. Und der Text spricht ja eine krasse Situation hinein, wo es Gottes Volk eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Die Identität fast verflossen ist sozusagen durch die Katastrophen, die damals passiert sind. Das Nordreich wurde zur Provinz des assyrischen Großreichs. Die Oberschicht wurde deportiert. Sie sind in heidnischer Umgebung aufgegangen. Was heißt es? Sie haben sich vermischt. Sie haben gedacht wie der Rest der Welt. Und sie sind auch untergegangen. Viele mit ihrem Glauben untergegangen. Der Rest vermischte sich mit den angesiedelten Stämmen. Und dann der Fall Jerusalems. Deportation nach Babylon, Flucht vieler Judäer nach Ägypten. Und jetzt kommt Gott. Und er ruft von allen Himmelsrichtungen. Ich rufe vom Norden. Ich rufe vom Süden, vom Osten, vom Westen. Herbei. Ich will alle meine Kinder heimbringen und sammeln. 4 Punkte, wie das heute passiert. Wie sieht diese Sammlung aus? Erstens Israel nochmal. Gott sammelt sein Volk von den Enden der Erde. Israel kommt zusammen für diese Endzeit. Zweitens Christen. Gott will uns Christen zusammenbringen. Natürlich nicht alle an einen Ort, ja, können nicht gar nicht, ist auch nicht das Ziel, aber wir sollen doch verstehen, dass es nicht mehr um Konfessionsgrenzen gibt. Bei Gott gibt es keine Konfession. Wir sind seine Familie, egal woher wir kommen. Wir sollen uns in der Ökumene sammeln, wir sollen uns verständigen. Wir sollen nicht mehr darauf achten, was die Unterschiede sind, die uns unterscheiden, sondern wir sollen als Christen überlegen, was uns eigentlich von der Welt unterscheidet. Nicht mehr als Christen miteinander kämpfen, sondern in Liebe miteinander umgehen. Drittens, diejenigen, die noch nicht zu ihm gehören, aber die Gott will, werden in der Mission gesammelt. Deswegen sollen wir ausgehen und sammeln, die Menschen einsammeln, sozusagen. Bereit sein, in unserem Alltag zu sagen, okay, Herr, wen willst du, dass ich anspreche? Wo soll ich einen Samen fallen lassen? Wo ist ein Mensch, der Hoffnung braucht? Und die, die aufgegangen sind in der Welt, die vielleicht gläubig waren, die vielleicht irgendwie ein christliches Erbe haben, die vielleicht untergegangen sind mit ihrem Glauben, die sollen wir durch die Evangelisierung zurückgewinnen. Die gute Nachricht ist, die wir auch an Israel, Gottes Handeln an Israel beobachten können, ist doch, dass Gott sich mit dem, was ist, nicht abfindet. Er findet sich nicht ab mit der schlimmen Situation Israels. Und das ist so eine Hoffnung für uns als Kirche. Gott findet sich nicht ab mit der Kirche oder mit dem Dilemma der Kirche, dass sich so viele verabschieden und so weiter. Ja, er findet sich damit nicht ab. Er will es nicht. Und deswegen sollen wir es auch nicht wollen. Wir sollen aufstehen. Wir sollen beten. Wir sollen uns eins machen mit dem Herrn. Wir sollen zusammenkommen und sagen, Herr, wir sind deine Kirche. Wir sind hier in Augsburg. Herr, wir wollen ein Ort sein, wo du wirkst. Wo Menschen zum Glauben kommen, wo Menschen im Glauben wachsen. Hey, lass uns aufstehen. Nicht jetzt, bleib sitzen. Aber versteht ihr? Hey, wir sollen brennen wie Fackeln, damit das Licht leuchtet. Es ist eine Erweckung, die Gott möchte. Gott möchte nicht, dass wir, oh, jetzt kommen immer weniger und es wird immer weniger und wir wissen nicht und es ist alles nur Untergangsstimmung. Vergiss es, keine Untergangsstimmung. Gott geht nicht unter, seine Kirche geht nicht unter, sein Reich geht nicht unter und wir gehen auch nicht unter. Amen. Hey, seid ihr dabei? Amen. Genau. Solange die Sonne aufgeht, solange Gottes grenzenlose, ist Gottes grenzenlose Zuwendung an dir da und an seinem Volk, den Juden und allen Menschen auf dem Angesicht dieser Erde. Und du? Hast du dich der Zuwendung Gottes schon zugewandt? Hast du schon Ja gesagt? Weißt du, dass du erwählt bist? Hast du es angenommen, dass du wirklich erwählt bist? Vielleicht noch gar nicht? Dann fragst du dich ja, wie soll ich das denn machen? Wie bekomme ich Gewissheit? Du musst dir gefallen lassen, dass du im Zentrum von Gottes Aufmerksamkeit bist. Das musst du dir gefallen lassen. Du musst dir Gottes Liebe gefallen lassen. Es ist das Einzige, was es braucht. Du musst dir gefallen lassen, dass er dich freigekauft hat. Und dass er eine Bestimmung für dein Leben hat. Du musst im Glauben Ja sagen zu Gott und Nein zu allen Kräften, die dich von Gott trennen und abhalten wollen. Nein zum Unglauben. Und als Christ musst du immer wieder zurückkommen. Zurück in diese Erwählung. Glauben, dass du erwählt bist und dass Gott deine erste Liebe ist. Deine erste Priorität. Dass er dich braucht in dieser Zeit. Dass du da bist. Dass du bewahrt bist. Egal, was dir zustößt, du bist bewahrt. Du darfst Gott dafür danken, dass er dich sammelt. Dass er uns sammelt, um uns auszusenden. Da, wo wir sind, in unserem Alltag. Oder wo immer er vorhat. Jetzt hören wir mal auf langsam, gell? Wollen wir Gott noch ein bisschen preisen? Hey, lass uns mal kurz aufstehen miteinander. Nicht, dass ihr einschlaft. Jesus, wir danken dir. Herr, dass du der Lebendige bist und dass du mitten unter uns bist. Jesus, du bist der Auferstandene. Und du sprichst zu uns. Und ich bete, dass du heute sprichst. Herr, dass du heute jedem seinen nächsten Schritt zeigst. Dass du uns zeigst, Herr, wo wir uns deine Erwählung neu gefallen lassen sollen. Welchen Schritt wir gehen dürfen. Herr, danke, dass du uns bewahrst. Herr, dass du heute Menschen freisetzt in ihren Gedanken. Herr, dass sie heute Trost bekommen und Hoffnung bekommen und einfach wissen, wie gut es ist, zu dir zu gehören. Herr, dass du heute Ängste vertreibst in Jesu Namen. Die Angst vor dem Tod, die Angst vor irgendwelchen Ängsten oder Sorgen oder zerstörerischen Kräften. Jesus, du bist der Sieger. Und du hast uns in deinen Sieg hineingerufen. Und so bete ich jetzt einfach, Herr, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und unter uns jetzt wirkst. Wenn wir dich anbeten, wenn wir dich preisen. Herr, wecke Glauben und wir wehren allem Unglauben in Jesu Namen. Wir weisen ihn von uns. Herr, wir wollen neu aufstehen. Wir wollen neu uns dir bereitstellen. Wir wollen neu fragen, Herr, führ du meinen Alltag. Führ du mein Leben. Herr, lass dein Licht durch mich leuchten. Danke, dass du mich so liebst und ich im Zentrum deiner Aufmerksamkeit bin. In Jesu Namen. Amen.